Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Struhir. Im Gallen uns gleich und auch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
Du kennst mein Herz.
Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und auch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld.
Schön, mal wieder bei euch zu sein. Kommt ja nicht sehr oft vor, aber wir fangen jetzt an, schon mal getrennte Wege zu gehen nach 9 Monaten. Jetzt, wir hatten schon letztes Wochenende sind wir auch getrennt gereist. Waldemar war in Marburg und ich war in Heilbad Heiligenstadt, ostdeutsche Seite. Und naja, und dann haben die gesagt, gut, das nächste Mal, dann kommt ihr mal zusammen. Und für mich ist das immer schön, mal in diese Richtung zu reisen. Da habe ich immer einen guten Grund, mal wieder zu Hause zu sein. Einfach in meiner alten Heimat vorbeizureisen. Ja, ich habe heute Morgen einen Text. Ich glaube, da wird nicht sehr oft drüber gesprochen. Es ist auch ein bisschen wunderlicher Text, aber er steht dennoch im Alten Testament. Aber ich liebe das Alte Testament. Diese Geschichten im Alten Testament, muss ich sagen, mich berühren die, weil in jeder Geschichte etwas ist, was unser eigenes Leben auch widerspiegelt. Das sind nicht irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Menschen. Man merkt einfach, die Menschheit hat sich überhaupt nicht geändert. In all diesen vielen 1000 Jahren. Wir sind leider so geblieben, so wie die Menschen im Alten Testament oft gelebt haben, die Sünden, die sie begangen haben, wir sind heute genau noch fähig, die gleichen Sünden zu begehen. Also es hat damals Kriege und Frieden gegeben, es gibt heute Kriege, es gibt Frieden. Es hat sich wirklich nichts verändert. Das Einzige, was geblieben ist und was sich nie verändert hat, ist Gott. Gott ist der Gleiche und das ist gut zu wissen. Ich lese diese Geschichte aus Hesekiel 37. Da ist Hesekiel, dem zeigt der Herr etwas, was ja eigentlich sehr erschreckend ist. Er zeigt ihm ein riesiges Feld mit lauter toten Gebeinen. Und nicht nur tote Knochen, sondern diese Knochen, die waren auch noch total dürr. Es heißt hier, sie waren ganz verdorrt. Und dann sagt er zu mir, so sagt er, du Menschenkind, meinst du denn, dass diese Gebeine lebendig werden können? Ich weiß nicht, wie es in unserem Leben ist. Haben wir toten Gebeine um uns herum? Können die lebendig werden? Wenn Gott uns fragen würde in unseren Situationen, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine lebendig werden? Was würden wir antworten? Und ich fand das sehr weise, was der Hesekiel antwortet. Er sagt nicht, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also was schon so verdorrt ist, das bleibt so. Da ist einfach überhaupt kein Leben mehr drin. Er sagt auch nicht so voll aus Glauben heraus, jawohl, Herr, ich glaube ja alles. Nein, er bleibt schön in der Mitte und er sagt, Herr, mein Gott, du weißt es. Und ich denke manchmal, wir könnten das auch in unserem Leben oft sagen, Herr, du weißt es. Wir wissen es manchmal nicht. Und dann sagt er, Weissage über diese Knochen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn da so ein Riesenfeld lag mit Tausenden und Tausend Knochen, alles durcheinander, wirklich ein Totenfeld und alles verdorrte Knochen. Und er sagt zu ihm, Weissage darüber jetzt. Und dann sagt er ihm, was er weissagen soll. Er gibt ihm das Wort und er sagt, Weissage und sprich einfach, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. Denn so spricht der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen wiedergeben. Ich lasse Fleisch über euch wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und ich gebe euch wieder Odem, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, diese Gebeine, ich bin der Herr. Also sehr, sehr interessant, was er darüber alles weissagen soll. Ja, und der Hesekiel, das heißt dann hier, und ich weissagte. Er tat es einfach, was Gott zu ihm gesagt hatte. Und dann erlebt er wirklich, dass sich da etwas bewegt, dass die Beine zusammenkommen, dass plötzlich Sehnen kommen, dass Fleisch darüber kommt. Natürlich, das ist eine Vision gewesen. Er sieht es. Und wir wissen, das ist eine Geschichte, das ist die Geschichte Israels. Ich will da jetzt nicht über Israel sprechen, aber wir wissen, Israel, es war zerstreut, es war wirklich verdorrt. Da hat niemand je erhofft, dass Israel nochmal ein Staat wird, dass alles wieder zusammenkommt und noch immer Gebeine dazukommen und Menschen aus aller Länder Erden nach Israel wieder zurückgehen und dass es ein blühender Staat ist. Das war die Geschichte, aber jetzt kommen wir mal auf unsere Geschichten. Wir sind ja auch Kinder Gottes. Da gibt es auch oft viele Totengebeine in unserem Umfeld. Und was sehen wir um uns herum? Wir haben Krankheiten, ganz total festgefahrene Situationen, irgendwelche Fälle, die wir nicht lösen können, wo wir keine Hoffnung haben, wo einfach alles hoffnungslos erscheint. Und dann könnte uns Gott auch fragen, na, was meinst du denn? Was meinst du, könnte da noch was gut draus werden? Und dann sind wir auch gefragt, wir sollen antworten. Und wir können dann auch nur zaghaft sagen, Herr, du weißt es wohl. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Und ich denke, das ist ja schon mal ein guter Ansatz, wenn wir sagen, Herr, du weißt es. Dann haben wir ja schon mal ein Stück Vertrauen in Gott reingesetzt, dass zumindest er doch genau weiß, ob da noch eine Möglichkeit besteht oder keine. Und wenn uns jetzt auch der Herr sagen würde, in deiner Situation Weissage, was machen wir dann? Wie können wir weissagen? Und das Interessante ist ja hier, dass er nicht gesagt hat, so nur Weissage, und der Hesekiel, der musste sich jetzt mal da was einfallen lassen. Ja, was könnte ich denn da mal weissagen? Nein, Gott hat es ihm ja gesagt, was geschehen wird. Und Gott hatte ihm, und das war ja dann wie eine Verheißung. Das, was er von Gott gehört hat, war wie eine Verheißung. Und er hat praktisch diese Verheißung wiederholt und hat sie ausgesprochen, hat über die Situation gesprochen. Und ich denke, so soll das bei uns auch sein, dass wir in diese Situationen auch lernen, einfach hineinzusprechen. Ich habe meine Situation erlebt. Ich muss dazu sagen, das war jetzt eine einmalige Situation, und das wird nicht immer wieder so sein, und das kann man sich auch nicht sagen, okay, das mache ich jetzt auch immer mal so. Aber das war schon eigenartig. Wir hatten in Indien ein Seminar gehabt für Frauen. Und wenn man dann 3 Tage da in so einem Dorf gelebt hat, einfach geschlafen und einfach, ja, aber auch trotz allem gut gegessen. Aber das Leben ist sehr, sehr einfach. Es ist alles ein bisschen mühsam. Man hat viele Leute um sich rum. Man ist dann auch müde, die Hitze und, und. Und dann ist man irgendwie froh, wenn alles durch ist. Und es war eine gesegnete Zeit. Man möchte schnell nach Hause. Und so waren wir auch endlich so weit, dass es war schon dunkel abends. Es war ein Dorf irgendwo noch da im Busch. Und komm, jetzt gehen wir und fahren nach Hause. Und als wir gerade einsteigen wollten, kommt so ein junger Mann. Sein Name war Viktor. Und er torkelte, er ging nicht sehr gerade und kam auf mich zugestürzt und begrüßt mich und sagt zu mir, kannst du für mich beten? Ich habe ein Problem. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, nee, auch das jetzt noch, ich wollte gar nicht mehr beten. Irgendwann möchte man auch mal Schluss machen mit der Sache. Ich habe ja früher mal gedacht, ne, so ganz am Anfang meines Christseins, wenn ich so Bonke hörte und die Männer Gottes, ich dachte immer, die wären nie müde, weil die sahen immer alle so vollkommen flott aus und fit und so, ne. Aber ich habe schon nachher lernen müssen, ja klar, gerade vom Reden kann man so müde werden, da ist irgendwann auch nichts mehr im Kopf. Und ich dachte dann wirklich, oh, nur das jetzt nicht. Ne? Und dann sagt er eben, ja, ich habe ein Problem. Ich sage, ja, das Problem rieche ich ja schon. Ne? Ich meine, er war total betrunken. Und dann sagt er, weißt du, er weinte. Er stand da und hat wirklich geweint und er hat gesagt, was soll ich machen? Ich bin eine Schande für meine ganze Familie. Ich bin eine Schande für das ganze Dorf hier. Alle kennen mich. Ich bin nur betrunken. Ich kann nicht frei werden. Ich kann es nicht lassen. Ich brauche immer wieder Alkohol. Ich trinke das ganze Geld. Meine Eltern haben so viele Probleme mit mir. Und bitte bete. Er kam, da war eine katholische Kirche, er kam aus dieser katholischen Kirche und Es hat ihm nie jemand helfen können. Und ich weiß es wirklich nicht, was es war. Auf jeden Fall hat mich so ein innerer Zorn gepackt und ich habe zu ihm gesagt, im Namen Jesus, du wirst ab heute nicht mehr trinken, mehr getrunken. Ich hörte nach 2 Wochen, stell dir mal vor, der Viktor, der geht und erzählt da allen Leuten jetzt und sagt, wie groß Gott ist und kommt da in unsere kleine Gemeinde. Und dann dachte ich, ich muss hin, ich muss das sehen und erleben. Und das kam einfach so. Ich kann auch nicht sagen, jetzt hat Gott mir nicht gesagt, sag das zu ihm. Es war sehr impulsiv, aber ich weiß es nicht. Gott hat gewirkt und das war sehr schön. So ist es natürlich leider bei uns auch nicht immer, dass wir immer gleich so jedes Problem ansprechen können. Aber dennoch, ich denke, wir sind dazu berufen, die Sprache Gottes zu lernen und die haben wir hier. Das ist Gottes Sprache. Und was Gott uns hier an Verheißungen gibt, was Gott hier zu uns sagt, das dürfen wir auch nehmen und dürfen es aussprechen. Das ist dann genau wie der Hesekiel, der das Wort so laut und deutlich von Gott bekam, sprich das und das und das. Und ich darf das nehmen. Ich höre vielleicht Gott nicht ganz laut und deutlich reden, aber ich kann es lesen und ich sage, das ist, was der Herr sagt. Und wenn ich dann ein Problem habe, kann ich das aussprechen. Ich kann darüber etwas sagen. Wir sehen eben oft nur immer diese ausweglosen Situationen. Ich will auch nicht sagen, dass ich besser bin. Ich ertappe mich auch immer wieder, negativ zu denken. Ach, es funktioniert da nicht oder dies nicht. Wie oft denkt man auch, was haben wir schon evangelisiert? Niemand will es hören. Aber ist es wirklich so, dass es niemand hören will? Ich glaube, wir tun uns und Gott keinen Gefallen, denn wenn ich mir einrede, niemand will es hören, ja, dann kann ich aufhören zu reden, dann mache ich gar keinen Versuch mehr. Dann werde ich irgendwie blind für das Ganze und ich werde müde. Wenn ich in Lukas 24, da wird gesprochen von den Emmaus-Jüngern. Die Emmaus-Jünger, die waren ja mit Jesus gegangen. Die Jünger haben sich dann, als Jesus gekreuzigt wurde, alle verstreut. Und auch die Emmaus-Jünger haben gesagt, was soll's, komm, lass uns zurückgehen, wir gehen wieder fischen, wir fangen, machen da weiter, wo wir damals aufgehört haben. Es hat ja doch keinen Sinn. Und nicht nur diese beiden Jünger haben so gedacht, auch viele andere. Auch viele Nachfolger vielleicht, nicht nur die Jünger, auch die Nachfolger Jesu oder die an ihn geglaubt haben. Und da heißt es ja dann, dass wir wissen, dass sie dann zusammen mit ihm gelaufen sind. Jesus hat sich zu ihnen getan. Ne? Und ja, sie waren so enttäuscht von allem und sie reden davon und so. Ne? Und sie hatten so gehofft, es wird sich irgendwas ändern. Sie hatten eigentlich auch gehofft, Jesus wird die Regierung dort übernehmen. Sie hatten die Römer, die haben über sie geherrscht. Sie waren überhaupt nicht zufrieden. Es gab so viele Probleme, wie es oft auch in unseren Nationen oft Probleme gibt mit Diktatoren und so weiter. Und sie hofften immer, irgendwo muss doch mal was passieren. Jetzt kommt Jesus, sie folgen ihm nach und sie dachten, genau das ist der Retter für unser ganzes Volk. Und dann wird er gekreuzigt. So eine Hoffnungslosigkeit. Also sie sehen im Grunde nur den Tod. Sie sehen nur Totengebeine. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass daraus noch was Gutes kommen könnte. Und als Jesus sie trifft, haben sie ja dann auch gesagt, wir hatten gehofft. Und die Hoffnung war weg. Wir hatten gehofft. Und wie oft hoffen wir auf irgendwas? Und die Hoffnung wird uns genommen durch Tod, durch Missgeschicke, die nicht mehr zu regulieren sind. Aber was ist daraus doch geworden, dass Jesus gestorben ist? Es ging gar nicht darum, dass die Regierung verändert wurde, dass da ein neuer, König kommen sollte, sondern Jesus war für die ganze Welt gekommen. Das war so viel mehr. Jesus hat die ganze Welt gerettet und hat ein Reich aufgebaut, in dem wir als Christen heute wissen, da leben wir drin. Das ist ein ganz anderes Reich. Das ist nicht das, was in der Welt draußen jetzt ist. Ja, in diesem Reich haben wir einen König, der weiß und sieht, wo wir aussagen können, Herr, du siehst es, du weißt es, du weißt auch, wie du Dinge verändern kannst. Und sie haben es damals dann zumindest doch auch erleben dürfen. Sie haben dann gewusst, für was Jesus sterben musste. Er stand wieder auf von den Toten und sie haben gemerkt, Gott macht alles neu. Da, wo tot ist, so wie bei Hesekiel die Totengebeine, da kam wieder neues Leben rein. Jesus ist gestorben, aber er ist wieder lebendig geworden. Es ist einfach, dass wir lernen müssen, Gott als den Allmächtigen zu sehen, der immer wieder neues Leben bringt. Da ist es nie am Ende. Er selbst hat ja auch in der Bibel gesagt, es soll alles neu werden. Und wir müssen einfach auf diese Verheißungen hoffen. Wir dürfen nicht zu oft auf das Negative sehen, auf diese Totengebeine. Wir dürfen nicht unsere eigenen Vorstellungen haben, so wie die Jünger hatten. Die hatten ihre Vorstellung, wie alles werden würde, und dann waren sie enttäuscht. Und jeder weiß auch, wenn man selbst sich so Vorstellungen macht, ne, das geht schon beim Ehemann, fängt das an, man hat die Vorstellung, ah, wie er jetzt sein müsste, der müsste mir heute mal Blumen mitbringen und dann kommt er und hat gar keinen und ist mal enttäuscht. Ich meine, es gibt so viele Ehebücher drüber, ne? Falsche Vorstellung, wie der andere sein sollte und müsste und was man, die Wünsche, die man hat, man macht sich da, man lebt in so einem, ja, in so einem Fantasie. Und dann ist man enttäuscht. Und es wäre besser, wenn man nicht zu viel Fantasie hat oder sich da falsche Vorstellungen macht. Dann kann man sich davor bewahren. Also ich kriege immer Blumen, das muss ich dazu sagen. Aber letztens waren sie auch verblüht, dachte ich auch, er ist einkaufen. Vielleicht kommt er wieder mit Blumen, aber da hat er es wohl dann doch vergessen. Aber ich meine, es ist allgemein so. Wir haben Vorstellungen, wie unsere Kinder werden sollen, was aus ihnen werden soll oder wie sie sein sollen. Und wir können nicht verlangen, dass das, was wir denken, was in uns ist, dass das sich auf die Kinder immer überträgt. Kinder können ganz, ganz anders werden. Kinder haben oft ganz andere Gedankengänge. Wir haben jetzt neulich ein junges Mädchen getroffen, die kam aus christlichen Kreisen und dann hat sie gesagt, nein, ich musste immer in die Gemeinde gehen, ich hatte das so satt. Ich glaube auch, heute glaube ich, Gott ist in mir und Gott ist in jedem Menschen. Und die hatte auf einmal so eine komische Vorstellung, was Gott ist. Sie war aus dem christlichen Elternhaus und die Eltern haben etwas gebracht, etwas gezeigt, ihr was gelehrt aus dem christlichen Glauben, die hat das gar nicht angenommen. Die ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Das passiert. Wir können es nicht selber machen. Und wir sind vielleicht dann nachher doch enttäuscht. Und selbst wenn wir alles richtig gemacht haben, ne, können wir enttäuscht sein. Wir denken auch an den Lazarus. Der Lazarus ist schon 4 Tage tot. Das war so eine Krise für alle, die da mit zu tun hatten. Und Jesus wusste es. Jesus wusste, er wird sterben und Jesus geht nicht hin. Erst geht er, als er schon 4 Tage tot gelegen hat. Und die Martha, die hat auch eine falsche Vorstellung gehabt. Wenn sie Jesus rufen lässt, wird er doch sofort kommen. Sie war doch eine beste Freundin, könnte man sagen. Es war doch Freundschaft zwischen ihnen. Er liebte doch den Lazarus. Und sie hat natürlich schon gehofft, er wird sich doch auch gleich mal auf unsere Bitte aufmachen. Aber Jesus lässt sich einfach Zeit. Und dann ist sie enttäuscht von ihrer Vorstellung, die sie hatte, wie es gehen sollte. Und als dann Jesus kommt, da sagt sie dann, Herr, wärst du doch da gewesen, wärst du doch nur. Wo warst du, warum bist du nicht? Und wie oft ist es in unserem Leben auch, wo wir immer wieder sagen, Herr, wo warst du? Oder warum bist du jetzt nicht da? Wie lange muss ich noch beten? Und warum muss ich das miterleben? Warum sehe ich, dass meine Kinder so weit weg sind von dir? Und ich meine, Gott wird es lieben, wenn wir wollen, dass unsere Kinder gerettet wird. Gott selbst möchte es. Ja, aber die Dinge sind oft anders. Sie hatte sich's ganz anders vorgestellt und sie hat gedacht, er wird geheilt und dann ist einfach die Herrlichkeit Gottes da. Aber danach müssen sie erleben, dass die Herrlichkeit noch viel größer war. Die Auferstehung von den Toten, das war ja für so viele so ein besonderes Erlebnis. Das war ja viel größer als nur gesund geheilt zu werden. Gott möchte einfach über unser Verstehen, über unseren Verstand hinaus arbeiten. Er möchte, dass wir unseren Verstand manchmal ausschalten und das ist schwierig. Das können wir oft nicht. Der Verstand ist uns irgendwie immer ein Hindernis, der ist uns immer im Weg, weil wir immer menschlich denken. Gott hat so große Ziele vor Augen und er hat so Großes vor. Und wir denken oft so klein. Und so klein kann Gott wahrscheinlich gar nicht denken. Vielleicht kann er das dann gar nicht. Er ist so groß, ist er so klein wie du, so klein kariert, kann ich gar nicht denken, weil ich habe ja viel was Größeres vor. Und das ist ja gut so. Gut, dass wir es wissen, dass es so ist. Ausweglose Situationen. Ich habe dann da in 2. Könige 6 noch etwas gefunden. Da geht es ja um Elisa und seinen Diener, die waren in Dothan, eine Stadt, und die Aramäer, die kommen und belagern alles. Die hatten ihn schon immer gedroht, und dann endlich ist es soweit, die ganze Stadt rundherum belagert, mit Wagen, mit Reitern, und der Elisa ist ja als Mann Gottes ziemlich ruhig. Der macht sich keine Gedanken, aber der Diener. Der Diener geht raus, blickt über die große Stadtmauer und sieht nur noch Feinde. Und er kommt rein und sagt dann zu seinem Elisa, oh, wir haben keine Rettung, da ist keine Rettung mehr, oh weh. Und ich denke, das ist auch bei uns oft so, oh weh, was jetzt? Die erste Reaktion. Aber der Elisa, der tickt ganz anders her. Der Elisa, der sagt, ach, bei uns sind doch mehr als bei denen. Der hatte auch nichts gesehen. Er hat gar nichts gesehen, aber er hatte einfach den Glauben, Gott ist doch auf unserer Seite, also wir müssen uns nicht fürchten. Und damit auch dieser Diener das einfach erfährt, dass der Diener es begreift, betet er für den Diener und sagt, Gott, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann geht er wieder raus und guckt und er sieht. Die Wagen Gottes waren viel mehr, feurige Wagen, die konnten diese ganzen Feinde auffressen. Und ich glaube, dass wir das manchmal brauchen. Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehend werden, dass wir wissen und sehen, Gott ist größer und die Wagen Gottes, die um uns herum sind, die können die ganzen Feinde vertreiben. Und wir haben so manchmal eben diese falsche Vorstellung. Wir meinen einfach, wenn wir unwegsame Situationen sehen, dann würde Gott das so stehen lassen. Ich denke auch wie damals in dieser Situation, wir haben heute auch oft, wir sehen Nationen, wir wissen auch nicht, warum im Iran, warum in Syrien, im Irak, in so vielen Nationen so viel schlimme Dinge passieren. Wir sehen nur diese negativen Dinge, wir sehen diese Totengebeine und wir sagen, warum, warum, Herr? Wie sollte sich, können wir wirklich glauben, dass sich da was ändert? Es ist ganz schwer, ne? Politisch gesehen, wir wissen ja auch, wie die Politik alle läuft und wer gegen wen, da können wir uns gar nicht vorstellen, dass da irgendwo noch mal Frieden kommen könnte oder Dinge sich verändern. Man kann sich gar nicht vorstellen, das ist vielleicht jetzt das krasseste Beispiel, Nordkorea. Könnte man sich jemals vorstellen mit unserem kleinen Verstand, dass da plötzlich von heute auf morgen eine neue Regierung kommt? Dass all das Alte geht und dass die Menschen aus ihren Lagern, aus Gefängnissen entlassen würden und dass Freiheit dort käme? Wir können uns das nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber trotzdem können wir sagen, Herr, du weißt. Du weißt, es war ja auch mal eine christliche Nation. Die Ureltern von ihm, von diesem Kim, die waren ja Christen. Wie konnte es so schlimm kommen? Aber so wie es schlimm kommen konnte, so kann es auch wieder andersrum kommen, weil Gott einfach die Möglichkeit hat. Ja, und Gott, der möchte einfach da, wo Totengebeine sind, auch in unseren Familien, wo wir einfach Dinge sehen. So oft haben wir in unseren Familien noch Unbekehrte, wo wir auch das Gefühl haben, ob die sich bekehren, ist denn da noch was zu machen? Die sind so tief gesunken irgendwo und wir geben manchmal so schnell die Hoffnung auf. Und ich möchte mich persönlich immer wieder ermutigen, doch zu sagen, Herr, du weißt das und du kannst. Und wir müssen einfach auf die richtige Zeit warten, denn Gott hat für alles seine Zeit. Und wir wollen einfach hoffen. Ich sag immer, Gott, was du mit dem Paulus getan hast, kannst du heute mit jedem anderen tun. Du bist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der Paulus war auch jemand, da hätte kein Christ geglaubt in der Zeit, dass der sich ändern würde. Aber Gott hat ihn verändert. Die hatten immer noch Angst vor ihm. Da war er schon bekehrt und haben gesagt, ob wir dem Typ trauen können, der doch die Christen umgebracht hat. Ich habe jetzt so eine Geschichte gehört von einer Freundin, die haben ein Familienfest gehabt, haben sich die ganze Familie, Cousinen, Cousin, alles, was noch lebte, haben sich getroffen. Und er sagt so, und stell dir vor, da war eine Cousine von mir bei, die war so tief gefallen, Drogen, lebte in der Straße, hätte keiner mehr Hoffnung für sie gehabt. Und die hat sich bekehrt. Gott hat sie irgendwann zu greifen bekommen. Und der Mann von ihr auch, der immer nur im Wald gelebt hat, also nur auch, der konnte sich nie irgendwie einbringen wieder in die Gesellschaft. Die haben geheiratet und arbeiten heute unter Leuten, die auf der Straße sind. Sie sagt, man sieht sie noch ein bisschen an. Und ab und zu, sagt sie, geht der Mann auch noch in den Wald und ist da mal für eine Weile. Aber er kommt dann wieder zurück. Aber sie lieben den Herrn von ganzem Herzen. Und die Frau hat ein Zeugnis gegeben. Menschen, für die keine Hoffnung eigentlich war, aber Gott wusste. Und das ist einfach, wo wir vielleicht doch anfangen sollten, drüber nachzudenken. Und wir können weissagen, auch über diese vielen Probleme, die wir haben. Wir können das Wort Gottes nehmen und sagen, hier steht es. Gott hat verheißen. Und unsere Gebete, die fallen nicht auf die Erde und bleiben da, sondern Gott möchte, dass unsere Gebete auch erhört werden. Und wenn nicht heute, dann morgen. Also, wir wollen einfach dem Herrn glauben. Und wir wollen es ihm abgeben und wir wollen dranbleiben. Das ist so mein Wunsch, wirklich ganz neu mal wieder Glauben zu bekommen. Auch für die Dinge, wo ich auch zum Beispiel oft gesagt habe, ach, ich weiß nicht, da habe ich keinen Glauben mehr für, das wird nichts. Ich möchte einfach neu anfangen. Gott um Vergebung bitten, Herr, dass ich dir nicht geglaubt habe. Und neu diesen Glauben erfassen. Wir beten mit einigen Frauen seit Jahren, Jahren für einen jungen Mann, der auch total runtergekommen war. Der ist so weit, der ist danach jetzt nach Hamburg auch gegangen. Manchmal sah es ja aus, als würde es besser. Der war nur in Schwarz gekleidet. Dann hat er sich die Zunge aufschlitzen lassen. Also er will, die sind ja so besessen schon vom Satan, also sie machen Dinge, wahrscheinlich sollte die Zunge wie so eine Schlange sein und so, also was die sich einfallen lassen, natürlich tätowiert und alles, aber die Großmutter damals war auch so traurig darüber, sie hat dann auch gesagt, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und wir haben angefangen zu beten für ihn und wir bleiben da dran. Manchmal weiß sie nicht, wo er ist und er ruft ganz selten mal an, hat sich ganz distanziert von der Familie. Und doch, für Gott wäre es kein Problem. Der hat schon ganz andere Menschen wieder zum Leben erweckt. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du so ein großer und allmächtiger Gott bist. Dir ist nicht so schwer, Herr. Du hast uns Verheißungen gegeben, Herr, dass du alles neu machen willst, dass du verändern willst. Dein Wille ist es, dass niemand verloren geht, dass alle das ewige Leben haben. Und Herr, danke, dass wir deine Werkzeuge sein dürfen, dass wir beten dürfen für Menschen, dass wir dranbleiben dürfen und dass wir auch glauben dürfen. Herr, wir können auch nur beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da, wo unser Glaube schwach ist, Herr, da bitten wir, Herr, dass du uns Glauben schenkst, dass wir wieder neues Vertrauen in dich hineinsetzen, dass wir die Menschen, die wir vielleicht aufgegeben haben, dass wir sie wiederholen, dass wir wieder für sie beten, dass wir dir neu vertrauen. Herr, für dich ist kein Ding unmöglich. Wir beten für alle, die in unseren Familien noch nicht gerettet sind. Und da gibt es sicher viele. Wir beten, Herr, dass du ihnen begegnest. Auch wenn unser Glaube klein ist, aber wir wissen, du kannst. Du wirst ihnen begegnen irgendwo. Und wir wissen ja auch gar nicht, was in ihren Herzen vorgeht, aber du weißt es. Du weißt genau, Herr, wann und wo du sie an dein Herz ziehen wirst. Und wir wollen dir einfach diese Menschen abgeben. Wir wollen sagen, Herr, segne sie, sei mit ihnen, berühre ihre Herzen. Und Herr, wir wollen auch deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen es erleben, Herr, wie du wirklich verdörrte Knochen lebendig machst. Herr, wie sie Oden bekommen, wie dein Geist in sie hineinkommt, dein Geist sie so lebendig macht, erfüllt werden vom Heiligen Geist, dass sie dir nachfolgen. Vater, wir wollen nicht aufgeben, dir zu vertrauen. Herr, wir wollen einfach, ja, dir eine Freude sein, indem wir glauben, weil dein Wort auch sagt, ohne Glauben können wir dir nicht gefallen, Herr. Bau du unseren Glauben auf, hilf uns wieder ganz neu. Herr, wir danken dir auch für diesen Tag und wir danken dir, Herr, dass du mit uns bist. Danken dir, Herr, dass du uns einfach wieder auch neu zum Nachdenken anregen willst. Dass wir nicht uns selbst, ja, Dinge vorstellen, dass wir uns irgendwelche Gedanken machen über Dinge, Herr, die nie so kommen würden, aber weil du viel größer bist. Wir wollen Großes von dir erwarten, wirklich Großes, Herr. Wir wollen sehen, dass hier nicht da viele Menschen errettet werden. Wir wollen einfach glauben, dass Menschen da sind, die dein Wort hören wollen, dass Menschen da sind, die nach dir suchen, dass du uns nur mit ihnen zusammenbringen willst, Herr. Und dass wir einfach da ein offenes Auge haben, offene Ohren haben. Herr, dir sei Lob und Preis dafür. Amen. Amen, Amen, Amen.